Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Leyla Jagiella ist Religionswissenschaftlerin und Ethnologin. Sie hat schon in sehr jungen Jahren den Islam angenommen und sie hat sich, nachdem ihr bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, mit 19 Jahren entschieden, offen als Frau zu leben. Darüber, wie sie es schafft, ihr Muslimischsein und ihr Transsein zusammenzubringen und warum sie dafür erst nach Pakistan reisen musste, spreche ich jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Jagiella.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
Vor wenigen Monaten ist ja Ihr erstes Buch erschienen und Sie schildern darin Ihren Weg als Transfrau und Muslimin. Sie sind in einer Kleinstadt in Deutschland aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Nehmen Sie uns doch noch einmal mit in diese Zeit. Wie war das in den 90er Jahren als Teenager in Deutschland mit einer Transidentität aufzuwachsen?
Es war so schwer wie an vielen anderen Orten auch. Es war vor allem damals auch so, dass es nicht so diese große Präsenz des Themas Trans gab, die es ja mittlerweile glücklicherweise gibt in unserer Medienwelt. Ich sage immer, das war so die Nachmittagstalkshow-Freakshow eigentlich, ne? Da gab es irgendwie so ein paar exotische Individuen manchmal. Aber das war es auch. Und wenn ich mir auch manchmal heute noch Presseberichte von damals anschaue, bin ich immer sehr schockiert, tatsächlich, wie wenig Wissen da war. Ich hatte in meinem Umfeld nichts, wo ich da irgendwie anknüpfen konnte. Und insbesondere, da ich in einer sehr ländlichen Region aufgewachsen bin, in einer Kleinstadt, da war das alles nochmal besonders schwierig. Ich fing dann an, als Teenager auch eine lokale Moschee zu besuchen. Und ja, das hat dann natürlich auch nochmal zusätzliche Herausforderungen gegeben, weil ich da auch keine persönlichen Angriffe oder so oder Ausgrenzung erlebt habe, aber es lag einfach im Diskurs der Moschee, in dem, was in allen Freitagspredigten gesagt wurde, dass es da eben auch keinen Raum für sexuelle Diversität oder andere Geschlechtsidentitäten gibt. Und das alles hat in mir einen sehr starken Druck erzeugt.
Ihr Buch ist ein Plädoyer dafür, dass das nicht so sein muss und dass es auch innerhalb der muslimischen Geschichte durchaus Traditionen gibt, an die man anknüpfen kann. Und eine solche Tradition sind ja die Hijras in Indien und Pakistan, mit denen Sie über Jahre immer wieder gelebt haben. Wie sind Sie dorthin gekommen und was ist das für eine Community?
Das war eigentlich gegeben durch diese Isolation, die ich in den 90er Jahren als Teenager gespürt habe. Ich hatte überhaupt keine Anknüpfungspunkte. Wie ich gerade schon erwähnte, ich wusste gar nicht, was ich damit jetzt machen soll mit meiner Identität. Mir war, je älter ich wurde, desto klarer war das, das ist einfach unausweichlich. Ich kann mich nicht ändern, es geht nicht. Ich bin einfach Frau, ich will als Frau leben. Ich bin aber auch Muslimin, ich bin überzeugt, ich will meinen Glauben leben. Was mache ich jetzt damit? Glücklicherweise kam in den 90er Jahren in mein Leben das Internet. Und da fing ich dann an, einfach zu recherchieren und war dann sehr überrascht zu erfahren, dass es eben in Südasien, in Indien und Pakistan diese traditionelle Gemeinschaft gibt, die eben traditionell als Hijras bezeichnet werden, wobei mittlerweile in Pakistan der Begriff Rajasara der politisch korrekte Begriff ist, der gewählt wird. Und habe eigentlich schon als Teenager angefangen, davon zu träumen, dahin zu gehen und das zu erleben und diese Community zu besuchen und dort zu leben.
Sie beschreiben die Hijras in Ihrem Buch ja als The Gender Community, also als Menschen eines dritten Geschlechts. Was genau bedeutet das denn? Sind die Hijras im Grunde Transfrauen, so wie wir den Begriff hier benutzen, oder fallen sie in noch eine andere Kategorie?
Also dieser Begriff Third Gender oder drittes Geschlecht, der kommt nicht von mir. Aber was damit gemeint ist, ist, dass die Menschen, die zu dieser Community gehören, dass ihnen traditionell ein ganz bestimmter gesellschaftlicher Raum zugewiesen wird, der weder der von Männern, von Cis-Männern, noch der von Cis-Frauen ist. Sie haben eine spezifische gesellschaftliche, kulturelle Aufgabe und auch religiös-spirituelle Aufgabe. Die meisten Hijras könnten sich hier wahrscheinlich sehr leicht als Transfrauen identifizieren. Das heißt, es sind zum Großteil Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, die sich dann aber eher als weiblich identifizieren. Allerdings ist die Kategorie auch noch mal ein bisschen weiter gefasst und auch intergeschlechtliche Menschen können Hijras sein und auch noch andere Menschen die irgendwie aus dieser zweigeschlechtlichen Norm rausfallen, von denen irgendwie gesagt werden kann, die erfüllen nicht das ganze Programm, was gesellschaftlich von Cis-Männern und Cis-Frauen gefordert wird.
Sie haben jetzt gerade den Begriff Cis schon verwendet. Das sollten wir vielleicht noch kurz erklären für die, die es eventuell nicht kennen. Also mit Cis ist gemeint, wenn sozusagen das biologische und soziale Geschlecht übereinstimmen. Also man biologisch zum Beispiel ein Mann ist und sich auch als Mann fühlt. Wenn wir noch mal einen Schritt weitergehen in diese Community hinein, wie leben denn die Hijras zum Beispiel in Indien oder auch Pakistan? Womit verdienen sie zum Beispiel ihr Geld? Wie sieht da so der Alltag aus?
Sie leben tatsächlich als Surrogatfamilien, so kann man das formulieren. Das sind recht hierarchische Communities. An der Spitze stehen immer die sogenannten Gurus. Das ist ja auch ein Wort, das wir hier in Europa ganz gut kennen. Also Guru heißt ja eigentlich Lehrer oder spiritueller Führer. Und dieses Wort wird auch in diesem Kontext verwendet. Und die Gurus haben eben ihre sogenannten Chelas. Also das sind die Schülerinnen. Es leben nicht immer alle in dieser Surrogatsfamilie auch zusammen, aber oft ist es so, dass das so Wohngemeinschaften sind, Häuser, in denen die zusammenleben. Und traditionell ist es so, dass die Mitglieder dieser Häuser ausziehen und gegen Segenswünsche, gegen Gebete Geld sammeln. Also das ist etwas, eine sehr alte Vorstellung in Südasien, dass eben diese Mitglieder dieses dritten Geschlechts einen besonderen Bezug, einen besonderen Draht zu Gott haben, so kann man es formulieren, und eben die Fähigkeit haben, besondere Gebete zu sprechen, die dann auch sofort erhört werden, aber auch tatsächlich verfluchen zu können. Und noch traditioneller ist eigentlich, dass die Community in kleinen Gruppen auszieht und Familien besucht, bei denen entweder ein Kind geboren wurde oder eine Hochzeit stattgefunden hat, um dann das neugeborene Kind oder das Brautpaar zu segnen.
Und doch, muss ich sagen, ging es zumindest mir auch beim Lesen teilweise so, dass ich das Verhältnis auch als ambivalent empfunden habe. Sie schildern zum Beispiel, dass es in so einer Art ritualisiertem Schauspiel manchmal so ist, dass die Hijras ihren Weg in das Haus erst quasi erzwingen müssen, weil man solche Leute eigentlich nicht so gerne reinlässt. Ist das wirklich die Art von Akzeptanz, die man sich wünscht?
Es ist auf jeden Fall eine Position, die auf sehr paradoxe Art und Weise sowohl, also wenn wir jetzt von der traditionellen Vorstellung sprechen, sowohl heilig ist als auch gefürchtet. Und das ist ja was, was wir in sehr vielen kulturellen Kontexten eigentlich finden. Also Menschen, die sowohl heilig als auch gefürchtet sind, ein bisschen unheimlich sind. Es ist sicher nicht unsere 21. Jahrhundert Vorstellung von LGBTQI Gleichberechtigung und Teilhabe an der Gesellschaft. Und man muss sagen, dieser heilige Respekt, der hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten stetig abgenommen, ist immer weniger geworden und tatsächlich findet, also Menschen der Mehrheitsgesellschaft haben unter anderem auch weniger Scheu, tatsächlich sich abwertend zu verhalten, diskriminierend zu verhalten, auch gewalttätig zu verhalten, während gleichzeitig auf der Rechts- und Gesetzesebene auch zum Beispiel in Pakistan unglaublich viele Fortschritte tatsächlich für Transrechte passiert sind. Also da gibt es so ganz unterschiedliche Entwicklungen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich habe es vor 20 Jahren vor allem als sehr beeindruckend erlebt, dass die Existenz dieser Community auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass es eine sehr natürliche Sichtbarkeit von Transmenschen in der indischen und pakistanischen Gesellschaft gab. Und die kannte ich so überhaupt nicht im Westen.
Und interessant ist natürlich auch an dieser Community, dass viele ihrer Mitglieder sich ja durchaus auch selbst als gläubige Muslime und in einer muslimischen Tradition stehend verstehen. Nun gab es ja auch schon in der Frühzeit des Islams, auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, Begriffe und Kategorien, die sich auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt bezogen haben. Wie hat man denn zu dieser Zeit das verstanden und eingeordnet? Mit welchen Begriffen und Ideen wurde da gearbeitet?
Ja, da finden wir schon tatsächlich in den allerersten muslimischen Quellen Hinweise darauf, dass es zum Beispiel zur Zeit des Propheten in der muslimischen Community Menschen gab, die als Muhannathun bezeichnet wurden. Und Muhannathun waren eben auch Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, die sich aber eher weiblich identifiziert haben. Nun sind die Quellen zu den Muhannathun ein bisschen ambivalent. Also es gibt Überlieferungen des Propheten, aus denen sich schließen ließe, dass er nicht so begeistert von denen war. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Überlieferungen des Propheten, die uns sagen, dass es ganz normal für Muhannathun war, die Frauen des Propheten zu besuchen. Und die klassische Gelehrtentradition ist mit diesen Überlieferungen eigentlich sehr differenziert umgegangen und hat immer gesagt, also es gibt Menschen, die tatsächlich einfach so geboren sind und daran ist auch nichts Schlechtes und wir müssen als Gelehrte vor allem dafür sorgen, diese Menschen zu integrieren in das Community-Leben, dass sie nicht ausgegrenzt werden, dass sie nicht diskriminiert werden. Aber es gibt Grenzen für diese Menschen auch. Also das heißt, wenn diese Menschen etwas tun, was die Regeln der Scharia verletzt, also insbesondere wenn es um Sexualität geht, dann geht das nicht und dann muss das bestraft werden.
Lassen Sie uns doch zum Schluss noch einmal einen Blick auch auf Deutschland richten, wo Sie auch jetzt wieder leben. Wie werden denn Ihre Erfahrungen, die Sie da in Pakistan und Indien gemacht haben und vielleicht auch Ihr Buch, das ja nun erschienen ist, hier von Muslimen und Musliminnen aufgenommen?
Also ich erlebe da ja sehr viel Offenheit, insbesondere natürlich von jungen Menschen, die selber versuchen, ihre Identität zu finden, die vielleicht selber ein Thema mit Queerness oder mit Transsein haben. Das sind Menschen, die ganz stark auch auf der Suche nach kulturellen und historischen Vorbildern sind und sich dann inspirieren lassen, nicht nur von meiner Arbeit, sondern auch von der Arbeit vieler anderer. Das ist ja auch das Spannende eigentlich, dass das, was wir heute Queer-Islam nennen, sich ja ganz, ganz stark darum bemüht, sich auch aus traditionellen Quellen und traditionellen Vorbildern zu speisen und eben nicht einfach nur jetzt so diesen modernen westlichen LGBTQI oder LSBTTQ-Diskurs zu übernehmen. Darüber hinaus natürlich bei, ich sag mal, den muslimischen Mainstream-Communities gibt es noch große Berührungsschwierigkeiten. Ich muss aber auch sagen, dass jetzt so im Laufe der letzten 20 Jahre diese Berührungsschwierigkeiten sich sehr abgebaut haben.
Also ein gemischtes Bild, aber auf jeden Fall auch viele Punkte und Ansätze und Entwicklungen, die Hoffnung machen. Das war Leila Jagiella. Ihr Buch Among the Eunuchs, A Muslim Transgender Journey ist bei Hearst Publishers auf Englisch erschienen und es kostet umgerechnet 27 Euro.